Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mit mir, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin Niklas.
Grüße dich.
Ja, moin moin.
Grüße dich. Nach einem 4:0 beim ersten FC Nürnberg. Wir können uns grundsätzlich ja vieles vorstellen. Aber sowas mit diesem Spielverlauf hat sich, glaube ich, keiner vorgestellt, was da passiert ist. Also irre.
Ja, wenn man besonders berücksichtigt, dass das auch noch ein klimatologischer Schock war, den Holsteiner verkraften musste, was die Temperaturen anbelangt. Hier aus gefühlten 8 bis 10 Grad Maximum, schön kalter Wind noch dazu, dicke Jacke an, noch beim Abschlusstraining halbwegs und dann fliegt man nach Nürnberg und stellt fest, guck mal, das geht auch deutlich wärmer, nämlich so etwas 25 gefühlt, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Was ist dieses leuchtende Ding da am Himmel?
Ja,
was
genau.
So warm ist.
Genau. Ja, was vor allem warm ist. Ne? Die Sonne hatten wir jetzt dann auch schon mal gesehen, aber das war ja nicht so von besonderer Wärme geprägt, dann die Veranstaltung und das war einfach das. Ja, ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass ich mal ein Spiel erlebt habe, in der die Gästemannschaft derart dominant war. Das sah ja phasenweise aus wie Pokal, erste Runde, vielleicht zweite Runde, wenn ein Drittligist aus dem unteren Regal gegen einen Bundesligisten spielt. Also das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überheblich oder aber diese Dominanz, diese Ballkontrolle, diese und dann diese Geschichte mit der gelb-roten Karte hat natürlich die Veranstaltung aus Kieler Sicht gut befeuert.
Ja.
Aber ich würde das nicht darauf reduzieren mögen, dass Holstein deshalb so gut war, weil das war auch schon vor der 12. Minute, sah das ja aus, als wollen die anderen nicht oder können die nicht oder was ist da nur los irgendwo?
Ja, ich weiß auch nicht. Also von vornherein, also Holstein hat ja schon früh sehr hoch gepresst, ne?
Ja.
Sehr, sehr früh angelaufen, aggressiv angelaufen.
Das war ja der Schlüssel zum Erfolg.
Genau, die haben Nürnberg echt den Schneid abgekauft damit von Anfang an. Ne? Und du hast es gesagt, es gab ja diese Szene mit Alexander Bernhardsson, der das besser machen kann, schon direkt, wo er dann da den Pass kriegt, unfreiwilligerweise sozusagen von Nürnberg. Und dann nochmal um den Keeper irgendwie um Klaus da rumgeht und dann im Abschluss nicht so richtig dahinter den Ball kommt und das Ding drüber haut, da kannst du sogar dann so schon in Gleichzahl in Führung gehen.
Ja.
Und auch die Fouls von Joseph Hangbo ist ja genau das, was ich schon sagte zu dem Spiel über Luis Holpi. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, welche Woche das jetzt war, nach dem Heimspiel gegen Rostock, glaube ich, dass er einfach gedankenschneller war, ne? Früher
richtig,
am Ball,
richtig.
Immer mit der Antizipation der Situation da mit Tempo reingegangen und Hangbo kam zweimal einfach zu spät und hat ihn zweimal ja in fast derselben Art und Weise weggeknackt.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, der Schiedsrichter, die erste gelbe Karte war zu früh gezogen. Ja, aber welcher Zeitpunkt soll denn jetzt zu früh oder zu spät sein? Also das erste Foul von Hangbo war für mich relativ zweifelsfrei eine gelbe Karte.
Ja.
Und dass der Spieler dann noch nicht ganz so routiniert ist, das ist ja sein persönliches Pech. Aber ich gehe ja dann mit einer gelben Karte, die ich ein paar Minuten vorher gekriegt habe, nicht so ungestüm in den Zweikampf rein, das muss ich ja wissen irgendwo.
Ja.
Ne? Wenn das dann vielleicht 20 Minuten später passiert, dann sagt der Schiedsrichter vielleicht auch, naja, okay, aber wenn einer zwei solche Dinger macht da und natürlich nimmt Luis Holtby das auch an, ne? Das ist doch ganz klar. Wer wird's denn nicht machen irgendwo, ne? Aber nochmal, das hat sicherlich Holstein in die Karten gespielt, aber wir haben so viele Spiele erlebt, wo eine Mannschaft in Unterzahl war und auch früh in Unterzahl war. Das macht sich dann sehr häufig da ab der 60. oder 70. Minute bemerkbar, wenn sehr in Überzahl spielende Gegner das clever macht, mit Ball laufen lassen und den Gegner laufen lassen, dass dann die Kräfte vielleicht zahlenmäßig unterlegenen Team nachlassen. Aber sich in der ersten Halbzeit im eigenen Stadion so vorführen zu lassen, wie es der SFC Nürnberg gemacht hat, da muss man entweder sagen, also da wenn ich der Trainer gewesen wäre bei mir in der Kabine, hätte der Dampfhammer rotiert. Mhm. Oder ich hätte sagen müssen, Chapeau, Holstein, ist heute einfach so, die sind halt eine Klasse besser als wir. Da können wir uns auch anstrengen. Wir werden uns weiter bemühen, aber wir können anstrengen und machen und tun, was wir wollen. Wir werden hier heute keinen Blumentopf gewinnen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass Holstein zur Halbzeit nicht hätte mit 3-0 führen müssen, sondern mit 4-0, eher mit 5-0. Mhm. Nach den klaren Torchancen.
Aber so ein bisschen war ja die Reaktion von Christian Fjell auch das Zweite, was du sagst, ne? Nimm zur Halbzeit Usun raus.
Ja, ja, stimmt schon.
Okunuki geht ein bisschen weg von diesem Überfallspiel über die Flügel hin zu defensiver Kompaktheit. Spielweise geändert, hat man direkt nach dem Seitenwechsel auch gesehen. Der eingewechselte
Goller
war der beste Nürnberger auf dem Platz danach. Über den ging dann da viel. Aber es war halt auch dann schnell vertikal nach vorne und ansonsten hinten erstmal gucken, dass man massiert bleibt.
Ja, es waren die ersten 5 Minuten, 8 Minuten in der zweiten Halbzeit oder vielleicht 10 Minuten und dann war da auch Schicht im Schacht.
Nee, mehr war einfach nicht da.
Nee,
also
nee.
Ob das jetzt, das ist mit Sicherheit eine Melange. Also Holstein hat es wahnsinnig gut gemacht, muss man wirklich wahnsinnig gut gemacht. Hat auch in perfekter Manier diese Überzahl gespielt.
Ja.
Wie du sagst, das ist nicht immer der Fall.
Nee.
Und war bei Holstein auch nicht immer der Fall. Da hat man sich
nicht
durchaus echt mal schwer getan in Überzahl. Das haben sie super ausgenutzt, haben es perfekt gespielt. Aber Nürnberg war an diesem Tag auch nicht auf Top-Niveau. Das muss
drei Komponenten, was wir schon angesprochen haben. Das Angriffspressing, was sich in dieser Form, sag ich mal, wie Nürnberg das veranstaltet hat, den Versuch gestartet hat, von hinten rauszuspielen, so dilettantisch habe ich es auch selten gesehen irgendwo, aber nichtsdestotrotz war das Angriffspressing von Holstein klasse. Der zweite Schlüssel war natürlich die wieder mal stabile Defensive, die kaum etwas, also wenig bis gar nichts hat anbrennen lassen. Und dann dieses Passspiel, ne? Das, also man soll ja nicht zu hoch ins Regal greifen oder sowas, aber das erinnert so erinnert ein bisschen phasenweise an Angriffspressing und Passspiel, ein bisschen an Leverkusen, aber diese Folge, diese Passfolgen, dieses souveräne, dieses überhaupt nicht unruhig werdende, das hatte so ein bisschen was von, wenn Manchester City gegen Luton Town spielt, irgendwie, also nichts gegen Luton Town, aber das sah so ähnlich aus, irgendwie, okay, vorne Steckpass klappt nicht, spielen wir nochmal hinten rum. Man hatte ja gefühlsmäßig, waren ja die Nürnberger manchmal 2-3 Minuten gar nicht am Ball.
Ja.
Und es waren Pässe, da hätte es auch keinen Sinn gehabt, für einen Nürnberger irgendwo dazwischen zu rennen. Das wäre sinnlos gewesen, weil das ein Rädchen griff da ins andere.
Ich habe zwischendurch mal auf die Ballbesitzstatistik geguckt, weil ich auch dachte, so gefühlt sind das irgendwie 85%.
Ja.
Also, keine Ahnung, es war mit der Ende erster Halbzeit, da waren es glaube ich 63.
Ja.
Fühlte sich aber wirklich deutlich mehr an.
Ja.
Und man hatte ja auch wirklich das Gefühl, dass Holstein sich Nürnberg so zurechtgelegt hat.
Ja, genau.
Die haben halt gespielt und geguckt, ist da eine Lücke? Nö, wenn nicht, dann halt so, gucken wir, verlagern wir nochmal ein bisschen, alles ganz Suche.
Und dann auf einmal Tempowechsel oder Steckpass oder irgend sowas.
Genau, einmal angezogen, einmal aufgedreht und dann plötzlich auch Platz im Bereich vor der Box.
Ja.
Und dann einfach wunderbar gespielt. Dann auch die Tore.
Klasse.
Super, ne? Und auch ja so facettenreich, muss man sagen. Das 1-0 nach dem Standard. Premierentor von Marco Ivesic.
Ja. Der, muss ich mal reingrätschen, auch wirklich, wirklich ein klasse Spiel gemacht hat. Sein Tor, das erste im Holstein-Trikot, aber dann auch in der Defensive, erst der rechte Halbverteidiger in der Dreierkette, dann fällt Marco Comenda wegen Kniebeschwerden aus, nach gut 30 Minuten, glaube ich, war es.
Achillessehne hatte einen Tritt auf die Achillessehne.
Genau, ja, irgend sowas. Und richtig. Und dann wechselt Marco Ivesic mal nonchalant auf die linke Halbspur in der Dreierkette. Naja, das ist ja auch kaum Unterschied irgendwie. Also das ist schon wirklich Patrick Eras, natürlich im Stadion seiner alten Liebe da, völlig souverän und unaufgeregt. Und ist
nicht,
dann
nicht
auch
nur wegen seiner Körpergröße über alles erhaben.
Ja, der Leuchtturm, ne? Der Leuchtturm. Na, ist auch schlau, dann nicht zwangsläufig sich jetzt dann, sag ich mal, als Innenverteidiger zu sehr in den Angriff, den eigenen einzuschalten, dann wird es dann noch dichter da vorne im gegnerischen Hoheitsbereich. Nein, das war alles makellos, wie aus einem Guss. Einfach ein Statement-Sieg der Extraklasse, ne?
Ja, absolut.
Und gekrönt natürlich noch von einer Rembo-Remberg-Aktion, die, also, wo einem ja das Herz aufgegangen ist. Wieder ein Abspielfehler oder unnötiger Ballverlust von den Nürnbergern in Höhe eigener Strafraum. Aber wie er dazwischen gegangen ist bei der Pressing-Aktion, der arme Mann, der, ich weiß nicht, der ist ja jetzt auch kein schmächtiger Bursch. Nee. Das sah ja aus, als wenn da irgendwie eine Dampframme über den herfegt oder sowas und dann legt er den eiskalt ins Netz.
Ja.
Klasse. Einfach klasse.
Das ist dann halt, also 1-0 nach dem Standard, das 2-0 nach einem haarsträubenden Einwurffehler von Nürnberg, den aber dann auch Skripski mit einem wahnsinnigen Touch einfach weiterleitet in den Lauf von Machino, der hervorragend abschließt.
Ja.
Das 3-0, Alexander Bernhardsson, klassisch Lenzer, geguckt, perfekt getroffen, der auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also nach dem Spiel, man sah das auf den Kanälen von Holstein, den Social-Media-Kanälen, so seinen Bizeps präsentierte. Was ist da denn los?
Sehr mächtig, ne?
Haben wir auch rausgefunden, da hatte der Philipp Süß, Sebastian Süß, Entschuldigung. Habe ich an seinen Bruder gedacht. hatte ihm ein Smiley raufgemalt auf den Arm. Der war aber leider in der Nürnberger Glut dem Schweiß zum Opfer gefallen.
Ach,
deswegen konnte
ärgerlich.
Man das dann nicht mehr sehen.
Ja.
Weil so richtig Workout-Muskeln waren da jetzt nicht zu erkennen beim schwedischen Storch.
Ja.
Aber auch fantastisches Tor. Und dann, wie du sagst, Remberg einfach mit Remberg doing Remberg things.
Ja.
Das ist einfach irre. Wekesser blieb ja auch liegen, hatte dabei noch ein bisschen was abgekriegt.
Ja, kann man
wie du es gesagt hast, er wurde einfach überrannt.
Ja.
Ne? Und dann, aber auch Remberg, das ist ja dann auch dieser Switch, den er ja so beherrscht, von Dampframme auf Fußballer.
Ja, genau.
Ne? Also dann Ball erobert, aufs Tor und dann Kopf hoch, gucken, sauber abschließen,
schön in die Ecke schieben,
eiskalt, fertig.
Ja, bitte Mund abputzen.
Und das ist halt irre. Also und diese Dominanz ist irre, dieses Selbstverständnis ist irre, wie Holstein da auftritt, das ist ja wirklich, man weiß fast nicht mehr, was man dann dazu sagen soll.
Das ist so.
Ich führe dich jetzt aber mal in meine krausen Gedanken ein, die da so kommen, dich und euch. Wenn man sich das anguckt und denkt so, was ist denn das? Das kann ja gar nicht sein, ne? Und dann ein bisschen kriegt man ja Angst vor Holstein, ne? Und dann denke ich so, warte mal, es ist ein bisschen. Kennst du dieses Lied Bettina von Fettes Brot?
Ja, klar.
Da ist so eine Zeile drin, die trifft ziemlich gut da drauf. Und zwar, das ist, also ein bisschen umformuliert, das ist ein bisschen geil, aber man kriegt auch ein bisschen Schiss. Ne? So ist das bei Holstein. So, da habe ich dran gedacht und passt ja dazu, dass auch man fettes Brot, ne, so ein fettes Brett in Nürnberg, ne, 4-0 gewonnen.
Oha, jetzt
Brot, so, ne? Und dann geht das so und dann denkst du, Bettina auch geiler Song, so.
Ja.
Text nicht ganz jugendfrei vielleicht, ne, ist jetzt für Stadion vielleicht nichts, aber man kann den Text ja auch ein bisschen anpassen. Und wenn man dann den Refrain, ihr müsst euch da draußen jetzt, ihr kennt das hoffentlich auch alle, sonst hört's euch jetzt, drückt mal auf Pause und hört's euch nochmal schnell an. Wenn man den Refrain nimmt und den ein bisschen umdichtet, dann passt das hervorragend auf Holstein. Dann kann man nämlich machen, ey Kieler, sagt eure Punkte ein. Ja? Ey Kieler, zieht noch bitte etwas an. So. Oder steigt doch bitte endlich auf. Da kann man viel machen.
Da kann man das
auch im Stadion machen.
Das stimmt.
Ne? Dann gibt's auch so eine Stelle, da sind in dem Lied, da werden ja so diverse Vornamen von weiblichen Prominenten aufgezählt. Mhm. Da könnte man ja einfach die Vornamen der Störche einsetzen. Das kriegt man auch hin, glaube ich, in so einem Rap-Flow.
Doch, das geht.
Also, ich habe da einige Ideen.
Ja.
Also vielleicht hören ja König Boris, Dr. Renz und Björn Beton hier zu. Können sich ja mal melden. Ich habe da ein paar Ideen, da könnte man was machen.
Für Textvorlage könnte man zumindest liefern. Mit der gesanglichen Umsetzung könnte es ein bisschen schwieriger werden.
Ja, Autotune.
Ja, stimmt.
Das geht alles über Autotune. Ja. Also, die kommen ja auch aus Schleswig-Holstein, ne?
Naja.
Also, Bündeberg-Halsenberg und Schenefeld, dann holen wir die vom Hamburger Rand ein bisschen hierher. Sind ja auch für Schleswig-Holstein beim Bundesvision Song Contest angetreten damals. Also insofern müssten die auch ein Interesse daran haben, dass es den ersten schleswig-holsteinischen Bundesligisten gibt.
Ja.
So kann man es dann befeuern. Also, ich bin bereit. Ja, wollte ich nur dazu mal sagen, so sah meine Gedankenwelt aus.
Richtig.
Der Wahnsinn greift um sich in dieser Situation. Es ist einfach so.
Wie Louis Holtby gesagt hat, die Mannschaft ist geisteskrank, die ganze Veranstaltung, also was im positiven Sinne, was den Team Spirit anbelangt und die Situation ist auch, nehmen wir mal nicht geisteskrank, sondern komplett surreal, wie sich's darstellt. Ja. Also wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, auch 2018 dicht vor dem Aufstieg in der Relegation gescheitert, 2021 noch dichter vor dem Aufstieg, da die beiden Matchbälle gegen Darmstadt und in Karlsruhe und gegen Darmstadt liegen gelassen, dann in der Relegation gegen Köln gescheitert. Aber keine der Mannschaften, das erste war die Markus Anfang Gang, das zweite war die von Fabian Reese in die Welt gesetzte Boyband oder Boygroup. Ich weiß gar nicht, wir müssen uns mal einen Namen für diese Abteilung jetzt hier aussuchen. Auf jeden Fall sind die vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler nicht unbedingt in der individuellen Klasse, aber was das Gesamtkonzept ausmacht, die strategische Ausrichtung, die Flexibilität, die das Miteinander spielen und dann, dass der ein oder andere immer mal hervorsticht mit zwei, drei Leitstörchen an der Spitze, Philipp Sander und Louis Holtby vielleicht oder Steven Skripski oder hinten Eras oder so ein Patrick Eras, aber das sind Galionsfiguren sicher, aber das sind ja nicht die hervorstechenden, die haben ein super Niveau, aber das Plus ist die Mannschaft, ne? Das ist unfassbar. Ja. Und sowas haben wir bei den letzten tollen Serien, ist ja jetzt wieder mal 3-Jahres-Frist abgelaufen. Da
haben es am Anfang der Saison gesagt,
ne? 24, das haben wir da so nicht gehabt. Das waren auch klasse Truppen, überhaupt kein Zweifel.
Ja.
Aber das Ding hier überstrahlt im Moment zumindest.
Ja, genau. Das ist auch, also finde ich mal, wenn man sagt, so dieser, bin ich auch der Meinung, so diesen Geist in dieser Truppe, der ist wirklich außergewöhnlich. Das soll jetzt nicht das schmälern, was vorher
war. Nein, um Gottes
Willen. Weil wenn du dir überlegst, ich hatte mir das jetzt nochmal angeguckt, wie damals dieser Endspurt in der Saison war, dieser Corona-Saison 2021,
das ist ja komplett irre gewesen.
Mit wirklich 3 Spielen die Woche und mit Reisen noch dazu und keine Ahnung was und also Wahnsinn, ne? Und wie die da durchmarschiert sind, dann bis zum Ende, wo es dann nicht mehr gereicht hat, aber vorher, auch wie sie überhaupt ja mit dieser Siegesserie dann nochmal sich überhaupt nach vorne gespielt haben, erstmal bei den ganzen Nachholspielen, nach 2 Teamquarantänen und so weiter, das war ja auch ein hervorragender Charakter dieser Mannschaft,
kann man gar
nicht sagen, ne?
Höchste Anerkennung.
Und trotzdem ist irgendwie, es ist dieses Mal ein anderes Gefühl. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man gefühlt ja auch viel dichter dran ist. Das gilt für uns jetzt nur bedingt, weil wir waren auch in der Corona-Zeit zum Glück irgendwie mit dabei.
Ja.
Auch wenn das ja todesnervig war, ohne andere Leute im Stadion und mit diesem ganzen Fiebermessen und Maske und Abstand und keine Ahnung was und so. Aber wir waren ja immerhin da. Aber jetzt, damals waren es halt dann Relegationsspiel gegen Köln, mal wieder ein paar Leute und so, aber war ja nichts Ernsthaftes.
Jetzt sind
halt 15.000 da und die Spieler sind in der Stadt unterwegs. Man sieht sie hier und wieder mal und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Ne?
Ja.
Man ist irgendwie viel mehr mit dabei. Es schwappt in die Stadt einfach über. Das merkt man und deswegen hat man, glaube ich, das Gefühl, dass auch diese Mannschaft nochmal so ein spezielles Feeling hat und auch auslöst.
Das ist eine Symbiose aus Kampfbereitschaft, Spielfreude, Lockerheit, die man gerade jetzt in der Crunch-Time unbedingt braucht, um nicht zu sehr zu verkrampfen bei dem Gedanken, dass man jetzt vielleicht dann irgendwann mal vielleicht auch mal was verlieren könnte. Kommt man in die Niederlage, was wir nicht hoffen wollen, kann das natürlich schnell passieren, dann muss ich das natürlich zeigen.
Ja,
ja. Das ist ja klar, wenn du so einen Flow hast und 4 Spiele in Folge ohne Gegentor, da ist in jeder Mannschaft Hochstimmung, ist doch klar. Aber man muss natürlich zu Recht darauf hinweisen, dass es auch zu Beginn der Rückserie, als es nicht so gut lief, da jetzt auch nicht irgendwie eine Trauerveranstaltung war im Trainingsbetrieb oder mannschaftsintern. Da war auch gute Stimmung und man hat gesagt, man muss analysieren und die Fehler ausbügeln und dann läuft das. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass zu Beginn der Rückserie auch das Verletzungspech so groß war. Nun sind sie fast alle, bis auf Colin Kleine-Bekel, sagen wir mal, mehr oder weniger an Bord. Und jetzt liegt die Kombo los, ne? Also der Zeitpunkt könnte günstiger kaum sein.
Absolut.
Vier Siege in Folge ohne Gegentor. Das ist übrigens Zweitliga-Vereinsrekord für die Störche. Einstellung eines Vereinsrekordes könnte am Samstag folgen mit einem Heimsieg gegen Osnabrück, was ein super schweres Spiel wird. Das wäre dann der fünfte Sieg logischerweise in Folge. Das gab es in der Saison 2021 in diesem Corona-Ritt auch schon mal. Und das wäre dann eine Einstellung dessen. Aber das sind so statistische Randnotizen mittlerweile, die nimmt man dann gerne mit, wenn es dann im Erfolgsfall so kommen sollte, worauf wir alle hoffen. Aber nach dem Abpfiff ist sowieso ein Gedanke da, den wahrscheinlich der ein oder andere hoffentlich noch genügend ausblenden kann. Ich spreche das Spiel am folgenden Samstagabend im Hamburger Volkspark an. Das ist natürlich möglicherweise ein absoluter Mega-Hit. Da sind wir doch mal sehr gespannt, aber wir wollen natürlich da nicht vorgreifen. Erstmal ganz Trainer-like und professionell-like erstmal Osna. Und
ja, das wird schwer genug. Das wird schwer genug. Und es ist dann vielleicht so ein Spiel, an das man so konkret gar nicht denkt in dieser Abfolge, die jetzt noch kommt. Und wenn man sich so Restprogramm anguckt und sieht, so HSV und Düsseldorf und Hannover. Und aber es ist dieses Spiel in Hamburg, um da trotzdem nochmal leicht nach vorne zu gucken, das wird jetzt ja auch dann spätestens hoffentlich der Moment, wo wirklich mal ganz Fußball Deutschland mal hier raufguckt, weil es ist ja nach wie vor so, dass es ja, oh ja, Holstein hat schon wieder gewonnen, so wird halt irgendwie so hingenommen und wird da mal gezeigt und als Ergebnis und Tabelle vorgelesen und ansonsten ist da nicht viel. Und es ist weiterhin halt dieses unterm Radar, was sich auch in Nürnberg wieder gezeigt hat übrigens, also der Nürnberger Stadionsprecher hat ja Alexander Bernhardsson und Tom Rothe jeweils mit ihren zweiten Vornamen aufgerufen.
Da kannst du ja nicht jeden kennen.
Genau, so sieht's aus. Und es gibt so eine Doku, so einen kleinen hinter die Kulissen Blick bei Nürnberg, wo der Stadionsprecher oder das da nochmal angeguckt wird. Und da ist auch so eine Szene, wo er offensichtlich Steven Skripski nicht mal so im Ohr hat und erstmal üben muss, wie man das ausspricht. Also das ist jetzt ein bisschen flapsig und soll den Kollegen da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber es zeigt einfach, wie wenig das im Bewusstsein ist.
Die Menschen in der Republik sind sicherlich lernbereit, also in meiner kalten Heimat in Bremerhaven, da hat sich die örtliche Zeitung auch zu einem Lobeskommentar hinreißen lassen und zum Thema der KSV Holstein Kiel. Also der KSV Holstein Kiel. Ja, gut, das könnte man jetzt
sagen, was erwartest du von einer Stadt, wo der Eishockey-Club, übrigens Glückwunsch zum Finaleinzug,
ja, mega.
Aber in einer merkwürdigen Deutsch-Englisch-Melange Pinguins heißt.
Ja, Penguins. Ja. Komm, da wollen wir nichts von machen. Das sind ist ja kein Drama. Also man merkt dann immer, das kennen wir aus den Jahren zuvor, wenn es dann erfolgreich wird, dann verirrt sich die republikanische Medienversammlung auch mal wieder in Richtung Förde, zumindest telefonisch. Manchmal kommt sogar einer vorbei. Also Sky zum Beispiel wollte gestern eigentlich auch zum Training kommen, dann fiel denen aber wohl ein, dass in der Woche drauf das große Derby im Volkspark oder Duell im Volkspark ansteht. Da haben sie das wahrscheinlich dann um eine Woche verschoben. Das sind alles so Kleinigkeiten. Team Spirit nochmal, das um nochmal wieder auf Holstein zurückzukommen, ist natürlich, wenn die Spieler das sagen, das ist immer schön. Und ich würde jetzt allerdings bei den Äußerungen von Luis Holtby und Timo Becker, die auf kein Online und kein Print nachzulesen waren, da würde ich jetzt sagen, nun ist auch mal wieder gut. Jetzt könnten man sich auch mal wieder ein bisschen reduzieren und ein bisschen, nicht ein Understatement, aber ein bisschen ruhiger vielleicht. In der Euphorie des Erfolges und der eigenen Leistung. Alles nachvollziehbar, aber das wär, glaube ich, nach meinem Dafürhalten schon mal ganz sinnvoll. Deshalb nochmal, was Team Spirit anbelangt. Diese Aussagen bezogen sich ja von den beiden genannten, beziehen sich auf den Team Spirit. Hat mir gestern jemand erzählt, nach dem Spiel müssen ja die nicht zum Einsatz gekommenen Profis noch ein bisschen was laufen auf dem Rasen bei den Temperaturen. Ist ja auch vielleicht dann nicht besonders lustig, aber macht man halt, gehört eben halt dazu. Wer gesellte sich dazu? Timo Becker. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre täusche, hatte der 90 Minuten vorher schon auf dem Deckel gehabt, aber das hat ihn wohl offensichtlich noch nicht so ausgelastet irgendwie. Oder er wollte eben zeigen, wir gehören zusammen. Also das ist schon mal erstaunlich. Und am Tag danach waren dann auf einmal 15 oder 16 Spieler freiwillig im Kraftraum auf dem Sonntag dann, ne? Also wo der normalerweise Massagen oder was weiß ich, maximal ein bisschen auslaufen ist, ja, oder sowas, oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren oder sowas. Ne, wir waren dann noch im Kraftraum. Das zeigt, die wollen, erstmal wollen sie tatsächlich, das ist ja völlig klar, da gibt's ja sowieso keinen Zweifel dran, die wollen. Und die tun auch alles dafür, um diesen Willen dann auch in die Tat umzusetzen. Und das eben in großer Mannschaftsstärke. Na, und dann auch abseits des Trainingsgeländes oder des Stadions. Du hast gesagt, Sonntag auch noch gesehen, ne? Schuto und Marco Ivicic, ja, ne? Dann gehen sie zusammen essen oder was weiß ich, was die zusammen unternehmen. Also das ist nichts Außergewöhnliches, sag ich mal. Aber wenn man das im übertragenen Sinne im Brustton der Überzeugung macht und das auch cool findet, dann trägt sowas natürlich zu einer Gemeinschaft bei. Wenn dann noch die Siege dazu kommen, das kann schon ein unerschütterliches Manifest auf dem Platz darstellen. Ein Bauwerk, was du als Gegner nur ganz schwer einreißen kannst. Ne? Und das ist meine große Hoffnung, dass das bis zum Ende der Saison so bleibt. Um da nochmal drauf zurückzukommen, und dann sollen die Stürmmanöver oder die Interessen, ich drücke das mal positiv aus der Restrepublik medial oder von anderen Clubs oder sowas, dann sollen sie doch, ist doch egal. Also ich sag ja immer, so viele dürfen hier nicht durch den Elbtunnel durch aus dem Süden. Da müssen sie erstmal einen Passierschein unterschreiben.
Passierschein A38.
Also mein Gott, denn wir sind ja tolerant, und es darf ja jeder und hierher kommen.
Das gehört ja auch alles dazu. Das ist ja genauso, wie wir hier drüber reden, und jeder hat ja auch da seine eigene ein bisschen allein schon aus der Perspektive gefärbte Sichtweise, weil man einfach auf die Dinge anders guckt, mit anderem Hintergrundwissen, mit einer anderen Blickrichtung.
Ja.
Insofern, das gehört einfach alles dazu. Und es ist ja, haben wir letzte Woche schon gesagt, es ist ja auch einfach herrlich, sich das anzugucken und jetzt sich auch einfach anzugucken. Ich muss sagen, Pauli hat das beim KSC verloren, was ja auch, wo wir, der Holstein da gewonnen hat, wo wir gesagt haben, es ist unglaublich wichtig und unglaublich aussagekräftig, dieses Spiel gegen den KSC zu Null zu gewinnen. St. Pauli hat jetzt halt verloren, mit hier und da ein bisschen Ärger über, vielleicht über Schiedsrichterentscheidungen und so, aber
Abschlusspech gehabt
ich,
da mal.
Genau, ne? Ich bin da aber auch voll bei Trainer Fabian Hürzeler, der sagt, wir dürfen halt uns einfach gar nicht in die Lage bringen, davon abhängig zu sein. Insofern, die haben einfach da nicht ihr bestes Spiel gemacht, haben verloren und jetzt sind es halt nur noch 2 Punkte.
Wollen wir nicht drüber reden, aber sind halt 2 Punkte. Aber
sind halt nur noch 2 Punkte und es ist einfach herrlich, sich das anzugucken und auch ein bisschen dieses, was wäre wenn und was kommt jetzt noch und auch mal gucken, klar, und wenn du da gewinnst und dann das und so, das gehört alles zu dieser, das ist so ein bisschen wie, eigentlich finde ich ja immer, der Urlaub schon damit anfängt, dass man nach Urlaub Ausschau hält und guckt, wo man hinfahren könnte. Das gehört auch schon ein bisschen dazu.
Ja,
das
macht
einfach Spaß.
Korrekt.
Ne? Und jetzt gucken wir da mal, wie das jetzt am Wochenende weitergeht. Wir haben an diesem Wochenende die Situation, dass Holstein am Samstag vorlegen kann und HSV und St. Pauli zum Beispiel am Sonntag dann nachlegen müssen. Und dann gucken wir mal, aber du hast gesagt, Osnabrück, der HSV kann ein Lied davon singen.
Ja, ja, natürlich.
Eine unangenehme Mannschaft, auch wenn sie als Tabellenletzter nach Kiel kommen. Haben ja aber ein bisschen Hoffnung geschöpft in den letzten Wochen. Ne? Zuletzt 2 Siege am Stück, aus den letzten 6 Spielen 4 gewonnen, unter anderem dagegen den HSV auch. Haben jetzt noch 6 Punkte Rückstand, vielleicht 6 Spiele, 6 Punkte, rechnen sich noch was aus, wollen natürlich da irgendwie nach unten rauskommen. Das wird anstrengend.
Und man kann natürlich auch das, ich will das nicht als mediale Ignoranz, aber das, dieses mediale Schattendasein, was Holstein immer noch erfreulicherweise führen darf, kann man natürlich auch so interpretieren, dass die Expertenrunden vom Bodensee bis zum Elbtunnel eben, dass sie auch gar nichts anderes erwartet haben, ne? Und dass denen vielleicht auch gar nichts mehr einfällt, ne? Wenn jede Woche Holstein gewinnt, was sollst du denn danach sagen oder schreiben oder machen? Ja. Also geht natürlich nicht, ne? Da fand ich ja, hab mir dann im Nachhinein nochmal Sky angeguckt, und der Reporter hat dann noch mal eine kleine Dienstleistung vollbracht, irgendwie in Richtung unseres Verkehrsministeriums irgendwo, indem er gesagt hat, da toll, 1100 Schlachtenbummler, die lange Strecke, 700 Kilometer und patzack, nackte, ja, 707. Muss
man sagen, 707 hat mal jemand ausgerechnet. Ich wollte sagen, das war ich.
Ja, ich weiß. Das hat er das, glaube ich, auch die 707 zitiert, glaube ich sogar. Und hat dann gesagt, das ist ja auch besonders schwierig, weil man im Moment mit dem Zug von Kiel nach Hamburg nicht mehr kommt. Na, womit er natürlich nicht ganz Unrecht hat irgendwo.
Das ist richtig.
Und das ist doch mal schön, wenn man dann solche, es kommt noch so weit, ich wage jetzt mal die Prognose, das kommt noch so weit, dass irgendjemand mal sagt, Mensch, die haben aber coole Strände da oder sowas.
Das ist verrückt.
Das ist doch verrückt. Das ist
direkt am Wasser.
Das ist ja unglaublich, ey.
Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass offensichtlich in Unterföhring mein Newsletter gelesen
wurde. Ja, genau, genau.
Holstein Newsletter, das fand ich gut. Das
ja, natürlich.
Auch ein bisschen.
Naja, Informationsquellen müssen ja gesichtet werden. Wo soll es denn herkommen
alles,
irgendwo, ne?
Alles gut.
Ja.
Alles gut.
Das meine ich doch.
Ich meine das auch nicht böse. Ich habe mich in dem Moment nur...
ja.
Angesprochen gefühlt.
Ja, schön.
So soll, oder? Oder?
So, ja, na klar, so soll es doch sein. Ey.
So sieht's aus, genau. Samstag, 13 Uhr, Osnabrück.
Ja.
Der HSV-Schreck, Osnabrück.
Ja. Uwe Koschin hat als Trainer, der schon zu Zeiten von Carsten Neitzel, als der hier Trainer war, wenn da die Klingen gekreuzt werden, immer Holstein Kiel als sein Vorbildverein bezeichnet hat, Uwe Koschin hat damals noch Fortuna Köln. Mhm. Und da war immer voll des Lobes. Und das wird jetzt nicht anders sein. Aber man kennt die Spielweise unter Koschin hat. Das heißt,
auch aus Sandhausen zum Beispiel.
Aus Sandhausen. Ja. Also das heißt im Klartext, das wird wieder ein Gang werden, der wehtun wird. Also für den Kopf, aber auch für die Beine irgendwo.
Ja.
Ne?
Ja.
Und du musst aufpassen, die haben für ihre Verhältnisse einigermaßen gute Phase zu schaffen. Die stehen natürlich tabellarisch mit dem Rücken zur Wand, müssen eigentlich gewinnen. Aber ich glaube, mit dem Punkt in Kiel wären die auch schon sehr zufrieden, weil das würde vielleicht noch mal ein bisschen das Türchen öffnen, diese Sensation, zumindest ein Abstiegsrelegationsplatz noch zu erreichen. Ein Punkt in Kiel wäre ja sicherlich irgendwie, würde die Schulter der Osnabrücker noch mal breiter machen. Ne?
Und die können halt auch stabil sein, ne?
Ja,
also
klar.
Da muss man da mal gucken, wie das gegen diese Macht, Offensivmacht und dieses, wie du angesprochen hast, Kombination aus Pressing und hervorragendem Ballbesitzfußball dann ist. Weil gegen Düsseldorf, das war eins der zwei Spiele, die sie verloren haben in den letzten sechs,
genau.
Da haben sie dann auch gleich vier kassiert.
Klar, das kann dann auch passieren.
Das kann auch passieren, aber ansonsten sind die sehr stabil. Also wir Thema unnütze Zahlen, oder wie auch immer unnütz man die findet, aber nur um das nochmal zu sagen, ich hatte ja auch letzte Woche erwähnt, dass Nürnberg letzter in der Fairplay-Tabelle ist, ne? Thema gelb-rote Karte.
Naja, wir wollen dazu nichts sagen.
Insofern, genau. Also Osnabrück,
das Orakel, nennt ihn das Orakel.
Osnabrück tatsächlich, auch was den Keeper angeht. Mittlerweile Philipp Kühn, im Hinspiel war es ja noch Lennart Grill, der Elfmeterkiller der Liga, Lennart Grill, aber seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen, Philipp Kühn. Wir haben über Timon Weiner gesprochen mit zu Null, hat 11-mal zu Null gespielt, das ist Liga-Bestwert. Die beste Quote aber hat Philipp Kühn tatsächlich, nämlich von seinen 13 Spielen 6-0. Das sind mit 46,2% ist das die beste Quote aller, die mehr als ein Spiel zu null gespielt haben. Gab hier mal einen jemand, der nur ein Spiel gemacht hat oder zwei und dann 1-0. Aber von den, sagen wir mal, Stammkeepern ist er dann, was die Quote angeht, tatsächlich da der Beste. Und mit Umar Diakite, einen sehr abgeklärten, stabilen Innenverteidiger. Ich glaube, jetzt am letzten Spieltag Spieler der Woche sogar in der im Fachblatt, wie du
immer
so schön sagst.
Ja, im Fachblatt, ja.
Insofern, die können das. Ne?
Ja. Das ist, also unterschätzen ist natürlich komplett verboten. Also der Begriff muss auf dem Index stehen. Aber ich glaube auch ernsthaft nicht, dass das so eine Worthülse ist, wenn sowohl der Trainer als auch die Spieler sagen, wir sind hier keine Mannschaft, die auf den Platz geht und sagt, jetzt Beispiel Osnabrück, die blasen wir hier mit 5-0 weg irgendwo. Ne? Wenn sich das dann so ergibt, ist in Ordnung. Aber von vornherein sind das Duelle auf Augenhöhe, die du dann auf deine Seite ziehen musst. Und das ist dann so gut sehen sie sich auch nicht, Gott sei Dank nicht, die Kieler. Und machen trotzdem nicht ein Understatement und wissen, was sie können oder sowas. Aber diese innere Voraussetzung muss auch bleiben. Ne?
Ja. Also, Und Osnabrück, als Kieler ist man ja immer vorsichtig, was Osnabrück angeht.
Das ja,
ist,
allerdings. So
ein kleiner bis großer Angstgegner ja. aus den diversen Vergleichen in diversen Ligen.
Ja, genau.
Von Regionalliga bis Zweiter Liga. Ja. Hinspiel ja auch. Also da Benny Pichler noch in der Nachspielzeit den Punkt gerettet.
Ja, da kann man mal sehen, was solche, wo man damals gesagt hat, ne, das ist aber jetzt, das ist aber sehr wenig, wenn man da tatsächlich vorne ranrücken möchte oder da vorne sich etablieren möchte an einer ganz vorderen Tabellenregion, oh, das reicht nicht und dann man mit Glück noch einen Punkt, ne. Manchmal sind diese Dinger, dass diese Punkte sind's manchmal einfach, ne. Ja. Die bringen dich weiter, wie das späte Ausgleichstor von Becker bei Hertha BSC. Auch im Vergleich zur aktuellen Performance eine Schweineleistung.
Ja, zwei Klassenunterschied.
Aber dann macht man das Ausgleichstor noch, erzwingt es irgendwie mit Spielglück, mit mentaler Stärke, mit Widerstandskraft. Und das sind manchmal die Punkte, die sehr schnell in Vergessenheit geraten, die dann nachher möglicherweise den Ausschlag geben.
Ja, so sieht's aus. Können uns nicht beklagen über die aktuelle Situation. Die Chancen auf den Aufstieg sind so gut wie nie. Das kann man sagen bei dieser Punktedifferenz. Es ist ja auch das Wochenende, auch wenn sie oben alle gewonnen haben. Also jetzt mal St. Pauli ausgenommen. Ich meine jetzt Holstein, HSV und Düsseldorf. Aber durch das 4:0 halt da auch nochmal zwei Tore zwischengelegt. Ja, also das kann am Ende auch dann entscheidend sein. Das sind alles Kleinigkeiten, die dazu spielen und die dann im Moment vielleicht dafür sorgen, dass du dir die bestmögliche Ausgangssituation für die direkten Duelle erspielst, dass du halt auch eins davon verlieren kannst, dass du auch, wenn die Welt nicht untergeht, wenn du in Hamburg verlierst, zum Beispiel.
Ja.
Alles zählt da irgendwie mit rein. Jetzt am Sonnabend zählt da ganz, ganz doll mit rein, auch für die Attitüde, mit der du in dieses Topspiel dann die Woche drauf gehst.
Mhm.
Das ist natürlich deutlich leichter, wenn du jetzt den 5. Sieg in Folge nachlegst.
Ja, dann klar.
Fährst du da anders hin.
Ja.
Insofern ist das ein eminent wichtiges Spiel.
Ja, das, um Uwe Stöver zu zitieren, das Wichtigste der Saison. Das hat er jedenfalls gestern gesagt. Ja. Und da kann man natürlich jetzt sagen, eigentlich ist jedes Spiel jetzt das Wichtigste bis zum Ende der Saison. Aber ich bin da schon bei ihm, wenn man das als Beschreibung nehmen möchte. Soll natürlich heißen, jeder geht von einem Sieg aus gegen den Tabellenletzten. Und da liegt die ganz große Gefahr drin, ne? dass man da vielleicht 0,5% weniger auf die Platte bringt irgendwie. Mhm. Und das kann dann schnell nach hinten losgehen. Und da drücke ich mal die Daumen, dass das zumindest nicht passiert, sondern dass man mit voller Intensität und innerer Bereitschaft das Spiel angeht.
Ja.
Aus sowohl tabellarisch als auch aus dem Grund, den du eben genannt hast, um dann in die Schlacht vom Volkspark mit 5 Siegen am Stück zu ziehen.
Um diese Euphorie auch aufrechtzuerhalten, die ja durchaus in der Stadt jetzt auch entsteht. Ne? Also ich hörte jetzt, dass es ist ja das Wochenende nach Himmelfahrt, der vorletzte Zweitligaspieltag. Und ich hörte jetzt, da ist in der Wunderino Arena hier große Darts-Veranstaltung, European Tour Turnier, großes Turnier mit Weltstars und so weiter.
Mhm.
Ich hörte, dass da im Moment viele Karten auf dem Zweitmarkt im Umlauf sind für Sonnabend dann für die Veranstaltungen.
Ja.
Sonnabendabend, wo nämlich Holstein gegen Fortuna Düsseldorf spielt. Und auch wenn da keine Karten fürs Stadion mehr da sind, die Leute wohl das wenigstens dann im Fernsehen oder wie auch immer oder bei uns im Live-Ticker vielleicht, das könnte man auch beim Darts, aber vielleicht im Fernsehen in den Kneipen oder so verfolgen wollen. Also dass da die Prioritäten gerade schon ein bisschen verschieben. Spricht ja dafür, dass einfach diese Situation jetzt auch in der Stadt angekommen ist und die Leute da Bock drauf haben, mitfiebern wollen und
Also wie das ist toll und das muss auch so sein, das ist doch völlig klar. Ich sag mal, wir haben vorhin gesagt, diese Situation, diese Vision, dieser Traum vom Aufstieg in die erste Liga, erster schleswig-holsteinischer Club, dem das denn gelungen wäre oder gelungen, dem das gelänge, eine surreale Veranstaltung, die sich vielleicht an einem folgenden Beispiel sehr trefflich festmachen lässt. Wir nehmen nochmal Marko Ivicic, letzte Saison. bei seinem serbischen Club, Vodstovak heißt er, glaube ich, FK Vodstovak, gekickt, durchschnittlich 400 Zuschauer. Heimstätte in einem ja. Stadion, wenn man das so nennen soll. Das sieht so, wenn man das hier auf Bildern anguckt, gar nicht so unmodern aus, aber relativ klein. Ich glaube, maximal 5000 Zuschauer, Fassungsvermögen oder 4000, weiß ich. Das Besondere an diesem Stadion ist, dass es auf einem Einkaufszentrum liegt und dadurch eine Attraktion in der Belgrader Innenstadt ist. Ne? Oder so surreal wie Nikolai Remberg, das eigentlich auch immer wieder gerne mal einen Blick in seine Gefühlswelt gewährt, indem er sagt, es ist ja eigentlich relativ komisch, letzte Saison vierte Liga gespielt, Regionalliga West, und jetzt spiele ich vielleicht nächste Saison gegen Bayern München.
Ja.
So ist es halt.
So ist es.
Der Norddeutsche oder der Wahl-Norddeutsche nimmt, wie es kommt, ergibt alles, bleibt dezent zurückhaltend und schlägt dann zu. So einfach ist das im Leben. Und das werden die Störche jetzt auch vollbringen.
Dann antworte ich mal ganz norddeutsch.
Na?
Jo.
Willst du mir einen Ursache ja, jetzt oder was?
Entschuldigung. In diesem Sinne, wir freuen uns auf Sonnabend, 13 Uhr, Holstein-Stadion, Holstein-Kiel gegen den VfL Osnabrück. Wir sind natürlich für euch mit dabei, mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeit, Kommentar, allem drum und dran, alles was wichtig ist. Und dann nächsten Mittwoch wieder hier, zwischen Osnabrück und Hamburg sozusagen. Nicht geografisch, aber terminlich liegt dann Holstein 1:1, der Podcast.
Spätestens dann nächste Woche werde ich wieder meinen Standardspruch raushauen. Immer schön tranquilo bleiben. Noch, doch einmal dürfen wir noch volle Elle. Aber dann
danach
ist immer schön tranquilo bleiben.
Gut. Dann jetzt ohne diesen
ohne, noch
Leitspruch
ohne.
Am Ende.
Noch
wir
ohne.
Wir schieben den.
Ja.
Und dann gucken wir mal. Viel Spaß euch da draußen bei diesem Fußballwochenende mit Holstein. Bleibt gesund, kann man immer nur sagen. Genießt das etwas besser werdende Wetter hoffentlich. Und gerade rausguckt wieder ein bisschen dunkel draußen, aber das geht schon. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Und so sprechen dann darüber, wie es aussieht. Ich werde berichten, ob ich eine Anfrage von Fettes Brot bekommen habe bis dahin.
Genau.
Dann gucken wir mal. Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dafür. Und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.